Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist Zeit für eine News-Episode. Wir blicken heute zurück auf den Mai und was im Mai so passiert ist in der Digital Asset Welt. Und ich kann euch gleich sagen, es ist einiges passiert, vor allem in den USA. Ihr habt das mitbekommen, der Ethereum ETF wurde genehmigt. Es ist oder wird hoffentlich zu einer politischen Zeitenwende in den USA kommen. Es hat sich einiges angedeutet. Die USA hat eine 180-Grad-Drehung gemacht, wenn es darum geht, wie die Politik, die Regulierungsbehörden auf das Thema Krypto und digitale Assets blicken. Da schauen wir heute ein bisschen genauer hin. Außerdem geht es um Stablecoins und darum, dass das Transaktionsvolumen von Stablecoins mittlerweile Visa überholt hat. Es wird darum gehen, dass die Mt. Gox-Schuldner endlich nach rund 10 Jahren ihr Geld wieder zurückbekommen oder zumindest einen Teil. Und wir schauen uns auch ein paar Unternehmenszahlen an, vor allem von Coinbase. Wie verdienen die eigentlich Geld? Wie viel haben sie verdient? Wie läuft es aktuell im Kryptowährungsbereich? Mit dabei ist heute zum einen Michi. Hi Michi.
Ich grüße euch. Hallo.
Und dann haben wir noch einen Special Guest heute und zwar ist Max hier. Max von Blockstories. Blockstories will ich gleich mal vorausschicken, aber Max, da kannst du gleich selbst noch was dazu sagen, ist ein extrem interessanter, gut gemachter Newsletter, der auf Deutsch ist. Also ich weiß, dass wir auch einige Hörerinnen und Hörer haben, die vor allem deutschen Content wertzuschätzen wissen. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, euch mal den Blockstories Newsletter anzusehen. Ist für mich auch eine ganz wichtige Quelle, um mich darüber zu informieren, was so los ist im Space. Max ist heute mal mit dabei und wird die News, die so passiert sind, mit kommentieren. Und Max organisiert auch eine Konferenz, die in wenigen Wochen in Frankfurt stattfinden wird. Und deswegen, Max, spiele ich dir doch gerne mal den Ball zu. Stell dich doch kurz mal vor, deinen Newsletter, und sag gerne auch ein, zwei Sätze zu der Token Future, die in Frankfurt bald stattfinden wird.
Hi zusammen, was für ein Intro. Vielen Dank für die ganzen Blumen, Alex. Bin Max, freut mich total, hier zu sein, auch als langjähriger Hörer. Hab vor 2 Jahren Blockstories gegründet, damals mit der Hypothese, dass ich glaube, dass Blockchains bzw. Smart Contract Plattformen die nächste Computing-Plattformen sind, auf denen ganz, ganz interessante Applikationen gebaut werden und auch das Finanzwesen zukünftig sehr viel Infrastruktur bauen wird. Und hatte aber gesehen, dass es im deutschsprachigen Raum noch relativ wenig quasi Informationen darüber gibt, was genau auf den unterschiedlichsten Ebenen passiert und welche Anwendungen darauf gebaut werden. Und das war im Prinzip die Gründungshypothese für Blockstories. Sind jetzt seit 2 Jahren am Start, gehen sehr tief rauf. Was sind die technologischen Innovationen? Versuchen das auch immer quasi in News einzubetten und auch zu erklären. Und sind da gut gewachsen, mittlerweile über 15.000 Leser, Leserinnen auf dem Newsletter und bauen jetzt quasi in der Breite das Business weiter auf, haben ein Research-Produkt, werden auch selbst bald unseren eigenen Podcast launchen und auch Events ausrichten. Und genau, danke dafür, Alex. Wir werden in wenigen Wochen am 18.06. unsere erste Konferenz in Frankfurt ausrichten mit der Token Future. Ist eine Konferenz, die sich ausschließlich um das Thema Tokenisierung drehen wird. Und genau, haben wir quasi angedacht als Deep Dive in das ganze Thema, weil wir selbst auf Konferenzen festgestellt haben, dass sehr viel quasi das Thema besprochen wird, aber sehr oberflächlich, also sehr viele Panel-Diskussionen und so weiter darum kreisen, ja, was sind irgendwie die konkreten Vorteile und so weiter, aber wenig sich Gedanken darüber gemacht wird, wie kriegt man das alles in die Organisation, wie operationalisiert man das Ganze. Und darum soll es gehen. Das heißt, wir widmen uns im ganzen Tag eben solchen Fragen wie, was sind die Business Cases, was sind die Strategien, was sind auch noch die offenen Fragestellungen, die adressiert werden müssen im Bereich Regulatorik, Risk Management, Sekundärmärkte, Infrastruktur. Von früh bis spät haben da richtig tolles Line-up jetzt auf die Beine gestellt. Und genau, gehen jetzt in die heiße Phase, wo wir immer mehr Einladungen auch rausschicken, weil das Ganze auch kuratiert ist. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz öffentlich zugänglich im Ticketkauf. Das hat den Hintergrund, dass wir einfach die bestmögliche Erfahrung vor Ort garantieren wollen. Wir wollen wirklich sehr, sehr interessante Leute aus verschiedenen Bereichen, vorrangig Banken und Asset Management, zusammenbringen, die mindestens intellektuell neugierig sind für das Thema. Und danke, dass ihr da Partner seid. Haben da ja auch schon das Gewinnspiel zusammen gemacht. Gewinner jetzt jüngst auch informiert. Und ich glaube, wird eine richtig coole Veranstaltung.
Genau, also erstmal danke an alle, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Haben doch einige mitgemacht. Wir können uns deswegen nicht bei allen melden, die jetzt leider nicht gewonnen haben. Aber auf diesem Wege nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Die 3 Gewinnerinnen und Gewinner wurden informiert. Max, vielleicht kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, weil du gerade schon gesagt hast, es ist kuratiert. Das heißt, man kann sich da jetzt nicht einfach ein Ticket kaufen. Es ist tatsächlich invite only. Wenn es jetzt doch noch Hörerinnen oder Hörer gibt, die gerne teilhaben möchten an der Konferenz. Wie funktioniert das Ganze dann genau?
Am besten dann auf unsere Homepage gehen, tokenfuture.io. Da findet man so ein Anmeldeformular, gibt man kurz Name, dann Firma, für die man arbeitet, E-Mail-Adresse ein und gerne, weil wir auch noch so ein Feld haben mit Referred By, gerne den Podcast hinterlegen, weil, genau, offen gesprochen, wahrscheinlich der Großteil der Leute, die hier zuhören, auch genau in die Zielgruppe passen, genau die Leute sind, für die wir diese Konferenz veranstalten. Das heißt, macht euch gerne schlau auf der Seite, guckt euch an, was wir für ein Line-Up haben, was die Agenda auch hergibt und meldet euch dann sehr gerne an und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das dann auch quasi die Akzeptanz erfolgt und wir uns dann in Frankfurt begrüßen können.
Ja, sehr cool. Also für all diejenigen, für die es leider nicht geklappt hat beim Gewinnspiel, geht auf die Homepage, gebt ins Gefällt Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll ein und Max, du kannst mich dann auch kontaktieren und ich werde dann versuchen, dich zu überzeugen, dass die Leute auch kommen dürfen.
Ja, da bin ich mir sicher.
Cool. Ja, also Max, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir steigen dann mal direkt rein. Wir haben eine vollgepackte Agenda heute. Und Michi, ich würde direkt mal an dich abgeben. Wir haben ja seit einigen Monaten am Anfang immer so ein kleines Marktupdate, wo wir einfach schauen, was ist denn ja mit dem Bitcoin-Preis, mit dem Ethereum-Preis in den letzten Wochen passiert.
Ja, da ist so einiges passiert. Heute Morgen noch ganz frisch einen Blick drauf geworfen. Also heute am 30.05. um 7.30 Uhr lag der Bitcoin-Preis bei 68.036 US-Dollar und hat in den letzten 5 Tagen in der Spanne 67.500 bis 70.500 US-Dollar gehandelt. Ein dominierendes Thema ist Mt. Gox bezüglich Bitcoin-Preis. Es wird nämlich als Unsicherheitsfaktor wahrgenommen. Der Grund dafür ist, dass es einen großen Bestand an Bitcoins gibt bei Mt. Gox von aktuell 9 Milliarden US-Dollar, der ganz oder teilweise liquidiert werden könnte zur Rückzahlung an die Gläubiger. Und das Risiko besteht darin, dass entweder Mt. Gox selbst diese Bitcoin liquidiert und oder die entschädigten Gläubiger eine Teilmenge davon, also ihre Rückzahlung in Bitcoin ganz oder teilweise liquidieren. Ja, und das hätte natürlich einen Effekt auf den Preis. Insgesamt schuldet Mt. Gox 127.000 Gläubigern, wie gesagt 9,4 Milliarden Dollar in Bitcoin und 92 Millionen Dollar in Bitcoin Cash und auch 446 Millionen Dollar in Fiat. Ja, und da könnte, wie gesagt, könnte ein erhebliches Verkaufsdruckrisiko entstehen, wenn entweder Mt. Gox oder die Gläubiger ganz oder teilweise dann ihre Bitcoin liquidieren. Es ist ja auch so, dass die Gläubiger jetzt hier auf nicht realisierten Gewinnen sitzen. Ja? Also seit der Pleite vor 10 Jahren hat Bitcoin massiv an Wert gewonnen und da ist es natürlich dann auch reizvoll, seine unrealisierten Gewinne zu realisieren.
Bekommen die Bitcoins direkt ausbezahlt? Ich weiß, dass wir da im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen haben. Also die bekommen tatsächlich Bitcoins ausbezahlt und können sich dann selbst entscheiden, ob sie verkaufen wollen oder nicht.
Genau, das ist der Plan. Ein bisschen tricky in der Diskussion ist ja, inwieweit jetzt wirklich Announcements von Mt. Gox oder Spekulationen dazu Kursreduktionen oder Kursanstiegen führen. Ich gebe euch mal eine kleine Indikation, warum Mt. Gox da Effekte haben kann. Am Dienstag, 28.05. wurde erstmalig ein Bitcoin-Transfer im Milliardenbereich initiiert. Es wurden 142.000 Bitcoin und 143.000 Bitcoin Cash von einer Wallet von Mt. Gox zu diversen unbekannten Adressen überwiesen. Also sie sind wirklich unbekannt. Das haben On-Chain-Daten von Arcam Intelligence gezeigt. Und eine vermutliche sofortige Reaktion auf diese Berichte war dann, dass der Bitcoin-Kurs um etwa 2% im Tagesvergleich eingebrochen ist. Ein Kursanstieg wiederum gab es, als ein Ex-Statement des ehemaligen CEO von Mt. Gox gegeben wurde, dass keine unmittelbaren Pläne bestehen, die kompletten Bitcoin-Bestände zu verkaufen oder sofort an die Gläubiger zurückzuführen, sondern es soll, und jetzt Zitat, sich um Vorbereitungen für die Verteilung der Coins im weiteren Laufe des Jahres handeln. Ein unmittelbarer Verkauf der Bitcoin ist nicht im Gange. Ja. Also es war vielmehr ein Vorbereiten auf die Ausschüttungen. Da wird wahrscheinlich vorher auf diverse unterschiedliche Wallets verteilt, bevor es dann zu Rückzahlungen kommt. Ja, ich wollte euch nur eine Indikation geben, wie jetzt so ein Event dann zu Kursfällen führen kann oder zu Kursanstiegen führen kann. Wirkliche Kausalität herzustellen, ist sehr schwierig.
wir haben das ja öfters schon gehabt in der Vergangenheit, dass irgendwie angekündigt wurde, jetzt werden Gläubige entschädigt und ganz, ganz viele Bitcoins kommen auf den Markt. Es ist nie irgendwas passiert. Also hier auch vermutlich 2% im Tagesvergleich. Das juckt ja jetzt mal, würde ich sagen, auch keinen Bitcoiner, wenn der Preis sich mal um 2% bewegt. Also ich wäre da relativ entspannt als Bitcoin-Besitzer.
Definitiv. Ja, aus dem Bereich der Bitcoin-Spot-ETFs gibt es auch Neuigkeiten, denn der Bitcoin-ETF von BlackRock verzeichnet erstmals Nettoabflüsse. Es ist ja der iShares Bitcoin Trust und der verzeichnete am 1. Mai nämlich erstmals Nettoabflüsse in Höhe von 37 Millionen US-Dollar. Insgesamt hatten 9 weitere Bitcoin-ETFs zusammen Rekordabflüsse sogar von ca. 527 Millionen US-Dollar. Der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund hatte mit 191 Millionen US-Dollar die höchsten Abflüsse. Ja, und die Zahlen zu den Abflüssen aller weiteren liegen vor. Ich denke, dass solche Zu- und Abflüsse ganz normal sind und die ETFs weiterhin reibungslos funktionieren, also no need to worry. Vermutlich sind es hier einfach schwache Hände, da der Bitcoin-Kurs in der Vorwoche vor dem 1. Mai um satte 10,7% gefallen war und ja, da haben dann schwache Hände wieder verkauft.
Ich glaube, genau, das ist eine sehr, sehr interessante Phase gewesen. Es war ja sehr unüblich, wie du auch gesagt hast, dass man so eine Streak hat aus mehreren Wochen, wo einzelne ETFs ausschließlich und zwar täglich positive Zuflüsse verzeichnet haben. Dass es irgendwann mal auch die andere Richtung umschlagen wird. Ich glaube, das war allen klar und war ja auch ein Zeichen des generell schwächeren Marktes im April, Anfang Mai. Und interessant, dass wir jetzt auch gesehen haben, wie das wieder umschlägt in dem Moment, wo es allgemein das Sentiment wieder zurückkommt, die Leute wieder bulliger werden und nachkaufen. Und was sich ein Stück weit ja auch, weil du sagst, schwache Hände, jetzt in den jüngsten quasi Filings gezeigt hat, die professionellen Investoren offengelegt haben, wo man mal so einen ersten Einblick darüber bekommen hat, wer eigentlich hinter diesen Bitcoin-ETFs steckt und die sich ins Portfolio legt. Und das war super interessant, können wir ja gleich mal irgendwie einsteigen, wenn ihr wollt. Aber was so mein Takeaway war und was auch nochmal auf diese vermeintlich schwachen Hände einzahlt, ist, dass obwohl sehr, sehr groß institutionelles Interesse gibt an diesen Instrumenten, dass trotzdem noch der überwiegende Teil Retail ist. Und dann ist es ein ganz normales Phänomen, was wir all die Jahre beobachtet haben, dass das jetzt nicht klassisch diese 1-3% Allokation, dann lasse ich das irgendwie durchlaufen, sondern das ist halt auch aktives Trading und dann ganz normal, dass es auch mal eine Umkehr gab.
Ja, Max, du hast das perfekte Stichwort gegeben, Filings. Du redest von den 13F-Filings, eine vollständige Liste institutioneller Bitcoin-Fondsinhaber. Diese Filings sind ein vierteljährlicher Bericht, der eben von institutionellen Investmentmanagern bei der SEC eingereicht werden muss. Das ist quasi ein neuer zusätzlicher Datensatz zu den On-Chain-Daten darüber hinaus. Und das ist natürlich super spannend. Ja. Denn diese 13F-Filings schaffen Transparenz zu Bitcoin-Exposure institutioneller Anleger in den USA. Man hat zum Beispiel gesehen, dass 600 Instis aus den 1000 Filings mit beträchtlichen Bitcoin-Investitionen unterwegs sind. Was in den Filings auch interessant ist, dass das Engagement von den institutionellen Investoren in Bitcoin ihren traditionellen Anlagen auch gegenübergestellt werden kann. Also quasi so das Verhältnis zwischen traditionellen Anlagen und in dem Fall Bitcoin-Anlagen. Eine Erkenntnis ist, dass Spot-Bitcoin-ETFs über 11 Milliarden US-Dollar an Assets angezogen haben, was wachsendes institutionelles Interesse signalisiert. Und der Pensionsfonds des US-Bundesstaats Wisconsin hat als erste staatliche Institution 162 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs investiert. Also das sind richtig große Investitionen dabei.
Max, ich gebe dir recht, mich hat das auch gewundert, dass so wenig institutionelle Anleger im Vergleich zu Retail doch jetzt am Anfang im Markt waren, weil es ging ja extrem schnell am Anfang und ich dachte eigentlich, dass Retail-Kunden, die Bitcoins wollen, die schon längst besitzen und gerade so die Institutionellen, die sie eben nicht direkt kaufen können, die Bitcoins dann über diese ETF-Strukturen oder Wrapper gehen. Aber scheinbar gibt es doch noch ganz, ganz viele Retail-Kunden, die sagen, ich habe keine Lust, mich mit Private Keys und Wallets herumzuschlagen und ich investiere doch lieber über einen ETF. Das war für mich zumindest ein Learning dieser Daten.
Ist relativ üblich allerdings, wenn man sich die breite ETF-Landschaft anschaut. Da gibt es immer wieder auch mal Daten, sei es jetzt von irgendwie Trade Republic oder anderen Brokern auch, die darüber quasi veröffentlichen, wer eigentlich in diese Produkte investiert. Und das ist auch generell so, dass das vor allem Retail-Geschäft ist, die auch dann eine sehr kosteneffiziente Möglichkeit haben, Exposure zu finden, auch günstiger als es jetzt wäre, über zentrale Kryptobörsen zu gehen. Nichtsdestotrotz fand ich schon sehr beeindruckend, die Anzahl der professionellen Investoren, die in Bitcoin Spot ETFs investiert haben. Insgesamt waren das jetzt, ich glaube, etwa 940 Investoren. Und Investoren bedeutet, die müssen mindestens 100 Millionen US-Dollar Assets under Management haben, die in diese Produkte investiert haben. Das ist vergleichsweise viel, wenn man sich anschaut, damals, als der erste Gold-ETF lanciert wurde, 2004, da war es nach einem Quartal, waren es 94 professionelle Investoren. Also es ist quasi ein Zehntel. Gut, das war jetzt eine andere Zeit, irgendwie 20 Jahre her. Ich glaube, die Antizipation damals auch, was den Launch dieses ETFs bei Gold angeht, war trotzdem auch hoch, weil es auch die erste Möglichkeit war, für die Investoren damals auch gut zu allokieren. Und das spricht schon Bände und zeigt eigentlich ein sehr, sehr positives Bild. Gibt Hoffnung für die Zukunft, weil auch das hattet ihr angesprochen. Sehen wir so die erste Allokation. Ja, sie gehen jetzt mit dem kleinen Zeh schon mal so ins Wasser, haben was gekauft. Und wenn wir aber sehen, dass die meisten eigentlich so langfristig irgendeine Allokation von 1-3% anpeilen und jetzt unter 1% sind, dann sieht man, dass da auch bei denen, die jetzt schon investiert sind, auch noch viel Luft nach oben ist und es sowieso noch in die Breite gehen wird und weitere Investoren nachlegen werden.
Genau, also die schon investiert haben, investieren noch mehr. Es kommen noch mehr dazu. Ein Blick in diese Liste lohnt sich definitiv. Wir verlinken euch dafür eine umfangreiche Liste aller Investoren, basierend auf den 13F-Unterlagen fürs erste Quartal 2024. Werft da einen Blick rein.
Die Frage, die ich mir mal stelle, und Max, da würde mich deine Meinung auch interessieren, und du hast es gerade angesprochen, wo kann das Ganze noch hingehen? Und jetzt bin ich vielleicht immer ein bisschen zu skeptisch, ja, aber die Gold-ETFs in den USA, die haben so eine Größe von 100 Milliarden und Bitcoin ist da jetzt schon bei über der Hälfte, wir sind schon mal über 50 Milliarden, glaube ich. Und jetzt ist die Frage, war das einfach jetzt extrem schnell und haben wir da jetzt schon so ein bisschen ein Limit erreicht? Oder kann es einfach sein, dass wir in ein paar Jahren das Doppelte oder Dreifache sogar der Goldallokation haben? Und ist es dann tatsächlich so, dass mehr Leute Hunger auf Bitcoin haben als auf Gold?
Sehr interessante Frage. Ich würde vermuten, dass wir in dem genannten Zeitraum quasi einen Flippening sehen werden von Bitcoin zu Gold. Aufgrund von zwei Faktoren. Einerseits, ja, wir sind jetzt schon mehrere Monate in einem offiziellen Bullenmarkt. Ich glaube allerdings, dass so diese ganz verrückte Phase, wenn sie noch bevorsteht, dann noch bevorstehen wird. Es sei denn, wir rutschen dann quasi schon irgendwann wieder in den Bärenmarkt rein. Und dann ist Bitcoin oder Krypto generell einfach ein sehr reflexives Asset. Und wenn wir eben sehen, dass quasi das Volumen vor allem auch Retail getrieben ist, etwas, was man vielleicht bei den Gold-ETFs nicht in der Form auch hat, mit der Nachfrage, dann könnte ich mir vorstellen, dass noch viel stärkere Wochen quasi bevorstehen werden. Und auf der anderen Seite hören wir auch immer wieder, dass viele Financial Advisors auch ihre Klienten noch onboarden und dass auch viele quasi Institutionen noch dabei waren, jetzt Richtung April, Mai überhaupt Zugang zu diesen ETFs auch einzurichten. Das heißt, ja, wir hatten jetzt quasi schon eine erste Öffnung des Marktes für ein neues Klientel an Investoren. Da muss aber weiterhin Education-Aufwand betrieben werden. Das muss quasi auch durch die Gremien und langsam vorbereitet werden. Da ist, glaube ich, nicht jeder Early Mover. Und auf der anderen Seite waren bisher viele auch trotzdem noch ausgeschlossen. Und das wird jetzt im Nachhinein quasi immer stärker geöffnet werden und zu neuen Zuflüssen führen.
Ja, dann ziehen wir ein Thema weiter, nämlich vermutlich das Thema des Monats. Erstmal nur der Preis. Ethereum und der ETH-Preis, auch den heute Morgen nochmal frisch gecheckt, 30.05.37, da lag der Preis bei 3.776 US-Dollar. Und ETH handelte in den letzten 5 Tagen in der Spanne 3.700 bis 4.000 US-Dollar. Und am Donnerstag, den 23.05., wurde ja der Ethereum-ETF genehmigt, des 19b4-Filings. Und das ETF-Approval ist jetzt, ähnlich wie Mt. Gox bei Bitcoin, natürlich das dominante Thema rund um den ETH-Preis. Genau dafür haben wir heute einen Deep Dive mitgebracht. Let's go.
Let's go. Ja, Michi, du hast es gesagt, 19b4-Filing wurde sehr, sehr überraschend dann doch genehmigt. Ein paar Tage vorher hat das Momentum sich plötzlich komplett gedreht. Was heißt 19b4 vielleicht ganz kurz? Da geht es darum, dass diese ETFs an der Börse gehandelt werden dürfen. Was jetzt noch fehlt, sind die sogenannten S1-Filings. Das sind also die Genehmigungen dann, die Herausgabe dieser ETFs genehmigen. Das sollte dann jetzt normalerweise in den nächsten Wochen maximal wenigen Monaten kommen. Das heißt, es gilt mehr oder weniger als sicher, dass diese ETFs dann jetzt auch kommen. Max, ich weiß ja, dass du ganz tief, sagen wir mal, in der Community, in der Twitter-Bubble auch unterwegs bist. Das war ja schon besonders wieder dann einige Tage vorher, ich denke am Montag war es plötzlich, die Stimmung so komplett gedreht hat und von der ETF wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr kommen hin zu, ja, der ETF wird jetzt in den nächsten Tagen eventuell kommen.
Absolut unglaublich. Ist ja ein ganz anderer Verlauf gewesen als noch im Vergleich zu den Bitcoin-Spot-ETFs, wo dann nach Antragstellung, glaube ich, spätestens von BlackRock zunehmend auch Confidence im Markt entstanden ist. Naja, wenn sie irgendwie jetzt quasi sich registrieren und jetzt auch dann irgendwann den Ripple-Prozess hatten und so weiter, es wurde dann immer wahrscheinlicher, dass quasi die Genehmigung auch erfolgt und bis hin zu ein, zwei Monate vorher, vor Januar, also November, Dezember, ich glaube, da war die Wahrscheinlichkeit dann auch schon an den Prediction Markets irgendwo bei 90%, die man dem Ganzen attestiert hat. Bei Ethereum war es jetzt ganz anders. Ich glaube, zuletzt war noch die optimistische Rechnung, dass die Genehmigungsaussicht bei 25% liegt. Ich glaube, ehrlicherweise, wenn man jetzt wirklich nachgefragt hätte, dann hätten sich wenige Leute getraut, es mehr als bei 10-15% zu sehen. Umso überraschender dann die Kehrtwende, als dann die Bloomberg-ETF-Experten raustweeteten, dass auf einmal Bewegung drin ist, die Wahrscheinlichkeit attestiert wird auf 75%, und davon ausgegangen werden kann, dass in den nächsten Tagen dann die Genehmigung erfolgt, was ja dann auch kam. Und das warf natürlich ganz, ganz viele Fragen auf. Was hat sich denn nun geändert? Also warum ist man die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie nicht genehmigt werden würden? Und auf einmal, genau, sind wir mitten im Prozess. Gestern Nacht war es dann auch so, dass BlackRock nun die erste Aktualisierung ihrer S1-Anträge eingereicht hat. Auch ein weiteres Zeichen dafür, dass jetzt Bewegung drin ist und dass, wie du sagst, Alex, das wahrscheinlich eher so eine Frage von wenigen Wochen ist, bis die Produkte dann auch wirklich lanciert werden.
Das ist ja auch ein Unterschied zu Bitcoin, dass bei Bitcoin nach der Genehmigung am Tag danach angefangen wurde zu handeln, wobei hier jetzt die Produkte erst noch vorbereitet werden müssen.
Ich weiß gar nicht, wie es bei Bitcoin war. Eventuell kamen da die Genehmigungen auch gleichzeitig von 19B4 und S1. Ich weiß das gar nicht. Es war ja, wurde ja, wie gesagt, nur ein Teil genehmigt. Deswegen dürfen die noch gar nicht anfangen mit den Produkten. Was ich lustig fand, ist, dass die SEC sich ja ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr lang nicht gemeldet hat bei den Issuern und dann hat sie ihnen gesagt, aktualisiert mal bis morgen eure 19B4-Filings. Also es war klar, dass kein Staking erlaubt sein wird zum Beispiel. Also da mussten noch die ein oder anderen Dinge angepasst werden, jetzt auch bei den S1-Filings. Aber ja, verrückt. Du hast gerade schon angesprochen, Max, woher kam das eventuell? Und es sind ja einige Dinge passiert rund um dieses ETF-Announcement, ich würde sagen in den letzten zwei Wochen. Und das waren meines Erachtens aus Kryptosicht schon fast historische Wochen in den USA, weil die USA war ja bekannt in den letzten Jahren, ich will gar nicht mal sagen, gegen Krypto zu sein, aber sich einfach keine Klarheit zu schaffen war an der regulatorischen Front. Ja. Und im politischen Bereich waren doch die Demokraten sind schon sehr skeptisch an der einen oder anderen Stelle und die Republikaner waren jetzt oft nicht unterstützend genug, aber da hat sich einiges gedreht und da geht es um Dinge wie SAB 121, darüber haben wir gesprochen, FIT 21, es gab einen Anti-CBDC-Bill, Trump hat sich plötzlich zu Wort gemeldet, Biden hat sich nicht mehr zu Wort gemeldet. Max, ich werf dir das einfach mal so rüber, was ist da so ganz high-level passiert in den letzten Wochen in den USA?
Naja, es gibt diese Formulierung oder die Redewendung, dass man sagt, manchmal passieren Jahre in Wochen und ich glaube, das waren jetzt so zwei Wochen, wo man das Gefühl hatte, dass einmal eine politische Entwicklung, die in den letzten Jahren komplett stagniert war, vorgezogen wurde oder nachgeholt, je nachdem, wie man es betrachtet, und innerhalb weniger Wochen extrem viel passiert ist. Und es ist natürlich sehr viel Spekulation dabei, weil vieles auch quasi in den Hinterzimmern stattfindet und wir keine Transparenz darüber haben, wie die genauen Kausalitäten gelagert sind. Aber es macht, glaube ich, durchaus Sinn, sich trotzdem das mal auf eine Timeline zu packen und nochmal durchzugehen, die jetzt quasi einen Stein nach dem anderen ins Rollen gekommen ist und am Ende, ich glaube, man kann schon sagen, eine kleine Lawine ausgelöst hat. Deswegen, ich habe das mal in eine Chronologie gepackt, können wir mal durchgehen, um das einfach mal vor Augen zu führen, wie jetzt die Dynamik da auch entstanden ist.
Ja. Also wir hatten eine Sache nur, um das nochmal zu motivieren, wenn innerhalb von 24 Stunden sich die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ethereum-ETF kommt, verdreifacht, dann hat das keine technischen Gründe, dass jetzt irgendwelche Anträge, dass irgendwas verstanden wurde oder dass irgendwelche Anträge jetzt geändert wurden, sondern das hat immer politische Gründe. Und deswegen ist davon auszugehen, dass die Dinge, worüber du uns jetzt gleich einen Überblick gibst, höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise der Haupttreiber waren für diese schnelle Umentscheidung beim Ethereum ETF.
Ja, auch weil, wie du sagst, beim Bitcoin Spot ETFs, da lag, wenn überhaupt, wenige Tage zwischen quasi ja, Genehmigung der 19.4b-Filings und der S1-Statements. Und jetzt sind wir gerade im Moment, wo gefühlt sehr viel Nachholarbeit geleistet werden muss und sehr viel Back und Forth Kommunikation betrieben werden muss zwischen den Antragstellern und der SEC, was einfach ein Indiz dafür ist, dass alle davon ausgegangen waren, dass das jetzt einfach nicht genehmigt werden würde. Und genau, schauen wir mal so die treibenden Faktoren an. Also alles begann am 8. Mai. Da gab es zwei interessante Ereignisse. Das eine war, dass Trump ein kleines Treffen organisiert hatte für die Besitzer seiner NFT-Kartenkollektion. Hatte vielleicht der ein oder andere mitbekommen, dass Trump im letzten Jahr eine eigene NFT-Kollektion lanciert hat und das eigentlich auch ganz gut pflegt. Das heißt, die Besitzer dieser NFTs haben hin und wieder auch mal Vorteile, beispielsweise eben in Kontakt mit ihm zu treten. Und da hat er sich jetzt öffentlich hingestellt und gesagt, if you're in favor of crypto, you better vote for Trump. Was er in der Form so noch nie öffentlich platziert hat. Im Gegenteil, er war auch in den vergangenen Jahren auch eher zurückhaltend und skeptisch Krypto gegenüber. Das war schon ein riesen Statement. Und parallel fand die Abstimmung im House of Representatives statt in den USA, was die SEB 121 angeht, wo es da eine klare Mehrheit gab, obwohl am gleichen Tag noch Biden gesagt hatte, dass im Falle einer positiven Abstimmung, dass das durchgeht, das Ganze zu revidieren. Und ihr habt ja auch schon vielfach auch besprochen, was das alles so inkludiert, dieses SAB 121, würde er da dagegen stimmen. So, das war jetzt erstmal, okay, er hat das ja gesagt und trotzdem wurde das quasi verabschiedet. Konnte man auch sagen, okay, ist halt das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus. Im Zweifel, okay, egal was der Biden da sagt. Aber der erste Achtungserfolg.
Und Max, es war ja nicht nur so, dass da die Republikaner dafür gestimmt haben. Das Besondere war ja, dass der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, inklusive einiger Demokraten, für diesen Antrag gestimmt hat. Also der Antrag war ja für die Abschaffung von SAB 121, also für die Abschaffung von SAB 121 gestimmt. Und das muss man sich mal überlegen. Der Präsident sagt vor der Abstimmung, ich lege mein Veto ein, falls dieser Bill durchgeht. Und trotzdem entscheidet sich der Mehrheitsführer der Demokraten plus einige Demokraten dafür, für diesen Bill zu stimmen. Also das war schon fast ein Schlag ins Gesicht für Biden und spricht natürlich sehr stark dafür, dass vermutlich dieser Bill, und du hast es gesagt, Max, wir haben das schon ein paar Mal besprochen und haben auch in vergangenen Episoden gesagt, warum das keinen Sinn ergibt. Also da geht es um Accounting-Regeln, die im Endeffekt dazu führen, dass Banken keine Kryptoverwahrung machen dürfen, dass das einfach keinen Sinn ergibt. Und Biden hat bis heute, er hat jetzt noch wenige Tage Zeit, bis Anfang kommender Woche ein Veto einzulegen. Bislang hat er es nicht eingelegt. Ich habe gestern mal meine Kollegen in den USA gefragt, mit denen wir so zusammenarbeiten im Digital Asset Space, und die haben gesagt, sie gehen auch nicht davon aus, dass er da noch ein Veto einlegt, sondern dass er dieses Veto einfach verstreichen lässt und gar nichts mehr dazu sagt und dass das vermutlich dann auch so durchgehen wird.
Genau, und das ist vollkommen richtig. Noch viel stärker, und ich glaube, das ist dann auch das Zeichen für ihn gewesen und auch generell so einleitend für die Ereignisse, die in den Tagen darauf folgten, war dann auch, dass es durch den Senat gegangen ist. Am 16.8., das heißt eine Woche später nach Abstimmung im Repräsentantenhaus, hatten dann auch das quasi mehrheitlich von den Demokraten dominierte Senat für die Abschaffung gestimmt. Und auch hier gleiche Tragweite, noch stärker, weil es eben von den Demokraten dominiert ist, sich dagegen den eigenen Präsidenten zu stellen, zu sagen, ja, es mag sein, dass du das Ganze mit einem Veto belegen wirst, aber wir sehen darin keinen Sinn. Wir müssen diese Bilanzierungsrichtlinie abschaffen. Das am 16.5. Und dann gab es diese 180-Grad-Wende am 20. Mai, wo dann die Bloomberg-Experten rausgingen und sagten, hier, Wahrscheinlichkeitsanpassung 75%. Und die viel, also SAB 121 ist am Ende, wie du sagst, irgendwo Unfug. Ich glaube, da sehen auch viele, dass die Regulierungsbehörde, die SEC, da ihre eigenen Grenzen überschritten hat, weil sie eigentlich auch quasi in einem Terrain agiert, was ihnen jetzt nicht zusteht. Und das war deswegen auch nicht nur von der Kryptoindustrie gelobbyt, sondern vor allem auch von der Bankenindustrie, die darin einen starken Wettbewerbsnachteil für sich gesehen hat und auch viel quasi Kommunikationsarbeit den Politikern gegenüber betrieben hat. Trotzdem war es eine Bilanzierungsrichtlinie, für deren Abschaffung gestimmt wurde. Viel größer von der Tragweite war dann wiederum ein anderes Gesetz, nämlich FIT 21, worüber dann am 22. Mai im Repräsentantenhaus gestimmt wurde und wo 279 zu 131 Stimmen für dieses Gesetz gestimmt haben. Und das ist insofern historisch, als dass es die allererste Crypto-Legislation ist, die sich wirklich spezifisch nur um Krypto dreht und die zum Inhalt hat, dass klare Kompetenzen verteilt werden sollen zwischen der CFTC, die Commodities reguliert, und der SEC, die Securities regulieren. und zum ersten Mal auch Richtlinien darüber geschaffen werden sollen, wann sich Crypto-Assets als Securities klassifizieren und wann als Commodities. Und dass jetzt hier zum ersten Mal quasi der US-Kongress Stellung bezieht, das in jahrelanger Arbeit auch vorbereitet hat, in den Gremien durchgesprochen hat und auch hier überparteilich Mehrheit findet, um das auf den Weg zu bringen. Das war, glaube ich, die noch viel größere Überraschung, die jetzt auch in den letzten Monaten niemand für möglich gehalten hat und die wirklich für die Kryptoindustrie historisch gewesen ist.
Ja, und in dieser Aufteilung zwischen CFTC und SEC wird ja die CFTC jetzt auch gestärkt. Momentan war es ja eher so, dass die SEC vielleicht ein bisschen sogar über ihr Mandat hinausgegangen ist und die industriefreundliche CFTC bekommt jetzt mehr Zuständigkeiten im Bereich der Digital Assets.
Korrekt. Und am gleichen Tag, das war auch interessant, am gleichen Tag der Abstimmung meldete sich dann auch Biden zum ersten Mal und bekundete offiziell, dass er in dem Fall kein Veto einreichen würde, sollte es durchgehen und muss immer noch quasi auch durch den Senat verabschiedet werden. Das heißt, das war jetzt erstmal nur das Repräsentantenhaus, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Aber noch viel wichtiger, dass Biden auch zum allerersten Mal gesagt hat, ja, er oder die Administration sehe ich quasi kein Fan der genauen Regularien, so wie sie jetzt Fit 21 bestimmt. Aber sie zeigen sich offen, an einem Digital Assets Framework zu arbeiten, das zum ersten Mal auch diese Industrie halt wirklich mit Richtlinien belegen würde. Und das ist schon eine große, große, große Kehrtwende, die eben signalisiert, da ist jetzt irgendwas passiert. Sei es, dass Trump jetzt öffentlich rausgegangen ist und Druck aufgebaut hat, weil die Biden-Administration jetzt merkt, hui, das Krypto ist vielleicht doch ein größeres politisches Thema und könnte uns gefährlich werden zur Wahl. Sei es, weil es intern immer mehr Leute gibt, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Wir wissen es nicht. Wir sehen nur, dass es jetzt diese Kehrtwende gab und quasi der Wind sich zu drehen scheint.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode. Ich würde das Ganze gerne nochmal kurz ein bisschen einordnen und noch ein bisschen Hintergrund geben. Warum ist das so wichtig in den USA, dass da jetzt ein Stück weit Klarheit geschafft wird zwischen CFTC und SEC? Es ist ja bislang unklar für viele, bis auf Bitcoin, seit kurzem jetzt auch für Ethereum, ist es unklar, warum oder ob Kryptowährungen eine Commodity sind, also so eine Art Rohstoff oder ein Wertpapier, also eine Security. Das hat sehr, sehr, sehr große Implikationen für alle, die in dem Space aktiv sind, vor allem die Service Provider, ob jetzt Krypto eine Commodity oder eine Security sind. Die SEC hat bislang die Position eingenommen, es ist alles bis auf Bitcoin eine Security. Bei ETH waren sie sich nicht so ganz sicher und haben auch nie so wirklich klar gesagt, ob es jetzt eine Security ist oder nicht. Aber alles andere ist eine Security und das ist auch der Grund, warum Binance, Coinbase, Kraken, Ripple und so die SEC im Haus hatten und sich mit Anklagen auseinandersetzen müssten, weil die SEC sagt, die Kryptowährung, die ihr listet, das sind Securities. Ihr habt dafür nicht die nötigen Lizenzen und deswegen verklagen wir euch jetzt. Es ist nämlich deutlich schwieriger, mit Securities umzugehen als Service Provider, als mit Commodities. Deswegen auch alle Service Provider, wie zum Beispiel Börsen, sagen, das sind alles Commodities, deswegen brauchen wir keine extra Lizenzen. Und die SEC sagt, nee, das sind alles Securities, ihr braucht Lizenzen. Erstmal durch den ETH-ETF wurde jetzt erstmal klar, dass Ether keine Security ist. Also dadurch ist jetzt implizit eigentlich die Entscheidung getroffen worden, ETH ist eine Commodity. Und durch dieses FIT21-Gesetz ist es jetzt so, dass es definitiv nicht so ist, dass jetzt alles eine Commodity ist, aber die Argumentation und die Meinung derer, die sagen, Kryptowährungen sind eher Commodities als Securities, die wurde dadurch jetzt gestärkt, weil wie Michi gesagt hat, die CFTC hat da jetzt eher an mal Einfluss gewonnen und die SEC wurde eher ein bisschen geschwächt. Also damit ist jetzt nicht die Diskussion beendet, sind Kryptowährungen Securities oder Commodities, aber zumindest die großen Bitcoin und ETH sind jetzt wohl als Commodities einzuordnen.
Sorry, dass ich jetzt nochmal ein bisschen hier einen Sand ins Getriebe streuen muss. Also ja, FIT21 total zu begrüßen. Man hört jetzt auch oft so den Vergleich, ja, jetzt haben die USA auch eine MiCA. Ich glaube, so weit geht das Gesetz gar nicht. Es definiert primär mal, wer regulatorisch für was verantwortlich ist und halt auch, was Kryptowerte so sind. Es geht jetzt aber noch nicht super weit in den Bereich Stablecoins oder CBDCs. Also die US-amerikanische MiCA haben wir hier jetzt noch nicht.
Und genau, ist auch noch nicht final verabschiedet, also nicht hingesetzt. Das muss erstmal dann noch durch den Senat gehen. Ich glaube, Bigger Picture ist hier einfach, dass zum allerersten Mal über eine reine Kryptoregulierung diskutiert wird. Jetzt das allererste Mal auch ein quasi konkreter Entwurf dafür existiert, der nun in den folgenden Monaten durch den Senat gehen kann und weiter bearbeitet werden kann, um dann endlich mal für regulatorische Klarheit zu sorgen, die auch der Industrie Aufwind geben wird.
Ja, danke Michi, dass du da nochmal ein bisschen eine andere Perspektive auch drauf wirfst. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ab morgen diese Regeln gelten und da stehen auch noch Dinge drin, die vielleicht nicht allzu viel Sinn ergeben. Und Gensler hat da die ein oder andere Sache kritisiert und ich muss sagen, teilweise zu Recht. Also zum Beispiel steht da heute noch drin, dass jedes Krypto-Projekt kann auf die SEC zugehen und die SEC muss dann innerhalb von wenigen Tagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es 60 sind oder 90, muss die SEC dann entscheiden, ist das eine Security oder nicht. Und es gibt jetzt irgendwie 15.000 Krypto-Projekte und wenn davon jetzt 5.000 auf die SEC zugehen und die SEC muss innerhalb von 60 Tagen 5.000 Krypto-Projekte analysieren, das wird nicht möglich sein. Und das ist aber normal, ja. Also ich habe da schon Gesetzentwürfe gesehen in Europa am Anfang, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und das wird jetzt durch einen Prozess gehen, der wird sich sicherlich Monate, wenn nicht Jahre hinziehen. Das war ja bei Mika genauso. Und am Ende wird ein einigermaßen hoffentlich sinnvolle Regulierungsrahmenwerk stehen, das dann zumindest mal Klarheit schafft, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist in den USA.
Ja, ich würde sagen, historische 1 bis 2 Wochen für Krypto in den USA. Und die Auswirkungen wird man wahrscheinlich erst so richtig in einigen Monaten bis Jahren merken.
Vollkommen richtig, genau. Weil das war jetzt der 22. Mai und dann gab es ja quasi einen Tag später dann auch die offizielle Genehmigung der SEC und um das Ganze vielleicht noch abzuschließen, weil du es auch in der Einleitung gebracht hattest, dass es noch am gleichen Tag, auch am 23. Mai, eine Bill gab, die auch durchs Repräsentantenhaus gegangen ist, eine Anti-CBDC-Bill, die im Prinzip formuliert, dass die US-Zentralbank nicht einfach quasi im Alleingang eine digitale Zentralbankgeld lancieren darf, sondern die explizite Genehmigung auch des Kongresses benötigt dafür. Das quasi auch noch eingebettet in diese fulminanten 2 Wochen und jetzt auch am vergangenen Wochenende, Trump, der nachlegt und auch nochmal von einer Nicht-NFT-Community öffentlich klarstellt, dass er die USA zum quasi Mittelpunkt auch der Kryptoindustrie machen will. Er will nicht zusehen, wie andere Länder da vorweggehen und die Vorreiterstellung in dieser Technologie übernehmen. Und möchte gleichzeitig auch das Recht aller Amerikaner für Self-Custody durchsetzen, was schon sehr starke Worte sind, auch wieder eine starke politisches Statement, was so einfach komplett neu ist und konträr zu dem steht, was der Industrie in den letzten Jahren eigentlich entgegengeweht ist.
Es ist so typisch Trump, jetzt wieder 100% all in Krypto von 0 auf 100. Er hat ja auch gesagt, er will Ross Ulbricht begnadigen, wenn er Präsident wird. Also er hat wirklich alles rausgeholt. Aber ja, ich find's gut, dass das Thema jetzt Wahlkampfthema geworden ist in den USA, weil dann müssen sie sich jetzt damit auseinandersetzen und Stellung beziehen. Und das kann dem Space eigentlich nur gut tun, weil Klarheit ist gut, egal in welche Richtung. Gut, wollen wir langsam weiterziehen zum nächsten Thema? Wir haben noch ein paar Themen auf der Agenda oder gibt es noch irgendwie wichtige Dinge, die wir erwähnen sollten?
Nee, ich glaube, das sind im Deep Dive, das war immer so der Rundumschlag, was in den letzten 2, 3 Wochen passiert ist und wie historisch das ist. Ich glaube, die nächste interessante Diskussion dann für euren nächsten Rückblick ist, welche Zuflüsse können wir dann auch erwarten in so einem Ethereum-ETF? Ich glaube, das ist dann die nächste Frage. In welchem Verhältnis steht auch zu dem, was wir jetzt in den Bitcoin-Spot-ETFs gesehen haben? Das quasi schon mal so als Teaser gesetzt, vielleicht für die nächste Episode von euch.
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Aber Max, wenn wir dich heute da haben, mich würde schon interessieren, wie du auf das Thema schaust. Also kann das ähnlich groß werden oder wie signifikant wird jetzt der Ethereum-ETF?
Jetzt habe ich mich hier selbst in Teufels Küche gebracht. Ich dachte, ich stelle euch eine komplizierte Hausaufgabe. Jetzt bin ich selbst drin.
Hast schon gefragt.
Ich glaube, genau, wie muss man darüber nachdenken? Wahrscheinlich macht es Sinn, so als Proxy sich anzuschauen, einerseits, was ist die jeweilige Marktkapitalisierung beider Assets aktuell? Wahrscheinlich macht es Sinn, sich anzuschauen als Proxy jetzt bei den ETPs, die wir auch schon haben, bei den Futures-Märkten, die wir haben. Was ist da die Verteilung? Und da sind wir irgendwo wahrscheinlich im Feld von 10-25%, 30%. Wenn ich das so höre, klingt das jetzt erstmal vernünftig und realistisch für mich. Das ist auch das, was wir jetzt in Hongkong sehen, bei deren ETH und Bitcoin-ETFs. Langfristig glaube ich, hat jetzt Ethereum auch nochmal mehr Education-Arbeit zu leisten als Bitcoin. Ich glaube, viele, die sich jetzt nicht quasi Tag ein, Tag aus mit der Industrie beschäftigen, die sind jetzt erstmal irgendwie mit, also die verstehen jetzt Bitcoin so langsam, wahrscheinlich auch erst langsam. Und jetzt Ethereum und dann zu kommen mit Smart Contracts und dezentralen Applikationen, ich glaube, das ist nochmal ein größerer Stretch und wahrscheinlich auch eine andere Wette, die man so eingeht. Also das eine kann man ja durchaus sagen, ist irgendwie so der Inflation oder Makro-Hedge oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und Ethereum ist dann schon eher auch die Technologiewette, dass Ethereum als Plattform quasi irgendwie einen großen Teil des zukünftigen Internets powern kann. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal anders drüber nachdenken und dann wird es auch anders bewertet werden, je nach Netzwerkeffekten und Adoption in den nächsten Jahren.
Wobei mir der Pitch immer deutlich leichter fällt, der Ethereum-Pitch. Also ich mache das ja jetzt irgendwie seit 5 Jahren oder so, auch im Banken-, institutionellen Investorenumfeld. Und es fällt mir immer deutlich leichter, die Leute zu erreichen mit dem Ethereum-Pitch und zu sagen, wenn ihr an dieses ganze Thema Tokenisierung glaubt und so weiter und so fort, weil da glauben ja auch ganz viele dran, die sich jetzt aus dem traditionellen Finanzbereich mit dem Thema beschäftigen, denen muss man nur einmal klar machen, dass diese tokenisierte Ökonomie eigentlich über Ethereum gepowert wird oder werden könnte. Und dann verstehen die sofort, okay, wenn ich dafür dann Ether brauche, dann verstehe ich auch, wo die Nachfrage nach Ether herkommt. Bei Bitcoin ist es ja eher immer so, es ist so eine Art digitales Gold oder vielleicht sogar digitales Geld. Und die denken ja alle nicht so drüber nach, dass der Euro jetzt nicht funktioniert und dass wir den Euro abschaffen sollten, weißt du? Deswegen sind die meisten institutionellen Player deutlich offener für diesen ETH-Pitch, weswegen es mich auch wundert, dass das Verhältnis tatsächlich so groß ist, weil es ist ja wirklich so, dass die Bitcoin-ETFs, ETPs, die es jetzt rund um die Welt gibt, deutlich, deutlich besser laufen als die Ether-ETPs.
Ich glaube, zwei Gedanken dazu. Das erste, also genau, persönlich auch, also ich bin quasi kein Bitcoiner, sondern ich bin über die Vision von Ethereum in den Space gekommen. Daher fällt es mir auch leichter, da den Buy-in zu haben erstmal persönlich, den kann ich das gut nachvollziehen. Darf aber auch nicht vergessen, dass Ethereum selbst in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld steht als Bitcoin, wo es immer noch nicht klar ist, in dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, ist Ethereum jetzt quasi die dominierende Smart-Contract-Plattform für die nächsten Jahre und wie ist auch das Verhältnis quasi, was die Wertflüsse angeht zu dem Layer-2-Ökosystem und Layer-3s und alles, was da quasi drüber gebaut wird, wie viel quasi Value-Accrual findet auf der Applikationsebene statt, was fließt dann wirklich auch auf die unterste Ebene zu Ethereum zurück. Ich glaube, da gibt es halt auch noch sehr viele Fragestellungen, was die Valuations dieser Plattform angeht. Und auf der anderen Seite, und das ist aber ein sehr starkes Argument, nur jetzt eben anscheinend zu Beginn noch nicht wirksam, ist, dass Ethereum im Gegensatz zu Bitcoin natürlich auch die Möglichkeit von Rendite offerieren kann in Form von Staking. Und das ist, wenn man sich dann so mal die Kapitalmärkte anschaut und auch quasi den Appeal von Aktien und mit Dividendenflüssen und so weiter, ich glaube trotzdem generell erstmal ein Umfeld, in dem sich viele Investoren wohler fühlen als auf vermeintlich unproduktiven Assets. Also wenn man den Case wiederum macht, dann ist da vielleicht sogar noch mehr Wachstum drin. Aber es ist insgesamt noch eine sehr fluide Debatte, wie man das Ganze eigentlich auch bewerten muss.
Ja, ein Grund und Michi, sorry, dann können wir weitergehen. Ein Kommentar noch. Ich glaube, ein Grund, warum ETH eventuell kleiner bleiben wird als der Bitcoin-ETF-Markt, also auch im Verhältnis, ja, also Ether macht aktuell 30% der Bitcoin-Market-Cap aus. Ich glaube, dass die ETPs oder ETFs aber weniger als 30% der Bitcoin-ETFs ausmachen werden. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass man mit ETH einfach mehr Utility bekommt, wenn man sie direkt hält als mit Bitcoin. Also klar, gibt es gute Gründe, Bitcoin direkt zu halten und nicht über die ETFs. Es gibt aber ganz viele, denen ist das egal. Die sehen Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und die vertrauen den Institutionen wie BlackRock und Co. und den Banken genauso gut wie sich selbst. Das heißt, die wollen gar nicht unbedingt Self-Custody, die wollen einfach diese Exposure zu Bitcoin haben. Während bei ETH macht es ja den größeren Unterschied, ob ich jetzt einfach nur Exposure zur Preisentwicklung bekomme oder diese ETH direkt halte, weil du hast es gerade gesagt, Max, ich kann sie heute noch staken, das geht über die ETPs noch nicht. Ich kann sie in DeFi-Protokollen nutzen, Smart Contracts, wie auch immer. Ich brauche sie vielleicht sogar, weil ich Dinge tokenisieren möchte. Das geht ja alles nicht, wenn ich sie in so einem Wrapper sitzen habe. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses Verhältnis auch langfristig ja relativ ungleich bleibt.
Wir nehmen Max Hausaufgabe auf jeden Fall mit. Es wird uns in den Marktupdates und vielleicht sogar in Deep Dives weiter verfolgen. Ja, hey, es gibt auch Neuigkeiten aus dem CeFi und TradFi-Bereich, zumindest bei Unternehmen, die in diesen Spaces unterwegs sind. So zum Beispiel von Kraken. Kraken geht eine Partnerschaft mit DLT Finance in Deutschland ein. Ja, DLT Finance ist der deutsche Anbieter von Finanzmarktinfrastruktur und öffnet quasi Kraken den Markt in den deutschen oder gar europäischen Markt. Ab Juli 2024 wird Kraken nämlich über die Infrastruktur von DLT Finance regulierte Kryptoprodukte zugänglich machen. Ich denke, die Leitidee dieser strategischen Partnerschaft ist, dass DLT Finance lokale Expertise und Infrastruktur bereitstellt, um dann eben mittels Kraken in Deutsch sichere und konforme Kryptodienstleistungen ermöglichen kann. Ja, und derzeit sind über 200 digitale Vermögenswerte bei Kraken handelbar und diese Kooperation läuft in Deutschland konkret über die beiden DLT-Töchter DLT Securities als Wertpapierinstitut und die DLT Custody als Kryptoverwahrer. Beide unterliegen der Aufsicht der BaFin und ja, es ist spannend zu sehen, dass Kraken hier jetzt den Schritt nach Deutschland macht. Es ist ja ein spannendes Produkt. Genau, ganz kurz, gibt Schlussstriche bei zwei CeFi-Verfahren. Mt. Gox hatten wir oben schon erwähnt. Mt. Gox fängt mit bereitet seine Rückzahlungen vor und verschiebt da schon erste Bitcoins und Bitcoin Cash Tokens, um die Auszahlungen vorzubereiten. Und der Binance-Gründer CZ wurde jetzt rechtskräftig zu 4 Monaten Gefängnisstrafe in den USA verurteilt. Und im TradFi-Bereich gibt es auch spannende News, nämlich die KfW kündigt ihre erste Blockchain-basierte digitale Anleihe nach EWPG an, also seine Ankündigung. Es hat jetzt noch keine Transaktion stattgefunden. Die Idee generell dieser digitalen Anleihen oder der Tokenisierung von Vermögenswerten ist ja, dass Blockchain-Wertpapiere niedrige Kosten und effizientere Prozesse versprechen. Die grundsätzliche Idee ist so ein bisschen, dass Handeln, Buchen, Verwahren von Wertpapieren schneller und an der deutschen Börse sowie ihrer Verwahrstelle Clearstream vorbei passieren können. Und genau diesen Schritt wagt jetzt die KfW oder sie bereitet sich auf diesen vor. Es gilt nämlich dann im Sommer 2024 eine Transaktion durchzuführen, bei der eine Blockchain-basierte digitale Anleihe in Form eines Kryptowertpapiers übermittelt wird. Die KfW ist jetzt nicht die erste Bank in dem Bereich. Siemens hat ja mit solchen Anleihen schon experimentiert. Die Europäische Investitionsbank hat schon vor 3 Jahren ihre erste digitale Anleihe auf einer öffentlichen Blockchain zusammen mit der französischen Notenbank emittiert. Ja, aber jetzt haben wir hier die größte deutsche Förderbank, die auch einen Beitrag zum Markt für digitale Wertpapiere leistet. Vielleicht noch ein bisschen zum Setup. Diese Transaktion wird vorbereitet von einem Konsortium bestehend aus der DZ Bank, der Deutschen Bank, der LBBW und dem Bankhaus Metzler. Die DZ Bank dient als Verwahrer und die Frankfurter Fintech Cashlink Technologies GmbH dient hier als Krypto-Wertpapierregisterführer. Spannend finde ich noch, dass der Fokus hier auf die Begebung gelegt wird. Die eigentlichen Zahlungen werden aber weiterhin auf klassischen Rails unter Nutzung der etablierten Zahlungssysteme abgewickelt. Also so komplett in der Token-Ökonomie, in der dann auch Geld auf der Blockchain zirkuliert, wird hier noch nicht gegangen.
Ja, weil es einfach kein Geld gibt auf der Blockchain, das da genutzt werden könnte, bis auf ein paar Stablecoins, die aber von Fintechs ausgegeben werden und deswegen wahrscheinlich für die Player da jetzt wie DZ Bank, Deutsche Bank, LBBW kein passendes Zahlungsmittel sind. Ja, Max, ich denke, das und ähnliche Diskussionen werden sicherlich Thema auf der Konferenz werden.
Genau, wir haben auch viele der Vertreter der genannten quasi Beteiligten da on board, sei es als Teilnehmer oder als Speaker. Das sind genauso die Themen, auch was du gerade sagst, Settlement, Payments. Warum ist das so? Warum ist das Setup jetzt so, wie es ist? Und was muss noch passieren, damit sich das ändert? Genau, das sind so die Themen.
Dann schlage ich vor, werfen wir noch einen Blick auf interessante Unternehmenszahlen.
Ja, wir müssen da nicht so ins Detail gehen, aber ich finde es immer ganz spannend, mal darauf zu blicken, wie läuft es jetzt eigentlich bei den wichtigsten Playern im Space, weil das ein ganz gutes Indiz dafür ist, wo stehen wir gerade? Sind wir eher im Bull Market? Sind wir im Winter, im Sommer, im Frühling, wie auch immer? Und es haben ja es haben viele Unternehmen Zahlen berichtet. Ich will nur 2 bis 3 kurz erwähnen hier. Zum Beispiel hat Bitpanda, ist eine der größten Kryptobörsen in Europa, die haben Zahlen rausgebracht und haben 147 Millionen Euro Umsatz gemacht und 13,6 Millionen Euro Gewinn, was also für Bitpanda sehr, sehr gut ist. Die hatten jetzt ein paar harte Jahre, wie andere auch, haben da teilweise hohe Verluste eingefahren und das hat jetzt also wieder gedreht. Das heißt, man merkt, der Preis steigt, die Kunden kommen zurück. Und gerade die Börsen verdienen natürlich vor allem am Handel mit diesen Kryptowährungen. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand kauft oder verkauft, verdient eine Börse. Das sieht man auch sehr gut an den Zahlen von Coinbase. Und ich kann nur jedem raten, der sich irgendwie für den Space interessiert, schaut euch einfach mal die Quartalszahlen von Coinbase an, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Unternehmen funktionieren. Coinbase ist natürlich nochmal eine komplett andere Liga im Vergleich zu Bitpanda. Also die haben 1,6 Milliarden Umsatz gemacht und haben ein Net Income von über einer Milliarde, also fast 1,2 Milliarden. Und es ist wirklich faszinierend, wie Coinbase das hinbekommen hat, in den letzten ein, zwei Jahren so eine Kehrtwende hinzubekommen. Die haben die Kosten extrem gesenkt und waren da sehr, sehr, sehr diszipliniert und profitieren dadurch jetzt, nachdem der Markt wieder zurückkommt. Also die haben gerade Mitte letzten Jahres kaum was verdient. Also auch wenig Umsatz gemacht und natürlich durch sehr hohe Kosten dann sehr viel Geld verloren und haben es geschafft, jetzt im letzten Jahr natürlich leider auch durch die Entlassung vieler Mitarbeiter die Kosten extrem zu senken. Und die Kosten haben sie jetzt auch niedrig gehalten, nachdem der Markt wieder zurückgekommen ist. Und das führt dann dazu, dass man sehr, sehr viel Gewinn macht. Und vielleicht mal einen Satz noch dazu, wodurch verdient Coinbase eigentlich Geld? Ich habe es gerade schon erwähnt, das Allermeiste kommt durch die Handelsgebühren, die sie von den Kunden einnehmen. Das sind auch tatsächlich vor allem Retail-Kunden, die Handelsgebühren von Retail-Kunden. Sie haben auch ein bisschen was, gar nicht so wenig, durch ihre Second-Layer-Base verdient. Max, vielleicht kannst du da gleich noch ein Wort dazu sagen, wie das genau funktioniert. Also Coinbase selbst hat eine Second-Layer-Blockchain-Technologie herausgegeben namens Base. Und dann verdient Coinbase auch noch Geld mit Stablecoins. Die haben ja mit USDC eine Partnerschaft und mit Blockchain Rewards, nennen sie das. Das ist vor allem Staking. Also damit haben sie auch zum Beispiel 150 Milliarden verdient, also über 10% des Gewinns. Und ja, fast 10% des Umsatzes kommt hier von den Staking Rewards. Aber Max, wenn wir dich heute schon mal da haben, vielleicht kannst du einen Satz oder zwei Sätze zu Base sagen und was da dahinter steckt und wie man damit als Coinbase Geld verdienen kann.
Gerne. Ja, also zunächst muss man sagen, dass Coinbase schon vor mehreren Jahren so ein Vision Paper verabschiedet hat, wo sie so die verschiedenen Phasen ihrer Firma irgendwie vorzeichnen. Und ganz am Ende dieser Phase ist so diese On-Chain Decentralized Economy. Das heißt, sie haben für sich auch strategisch definiert, dass sie irgendwann quasi vom Gesamtgeschäft, vom Hauptgeschäft, dass sie realisieren, das klassische zentrale Kryptobörsengeschäft verlassen wollen und zu einem starken Akteur auch in der dezentralen Finanzwelt erwachsen wollen. Und im Zuge dessen hatten sie dann irgendwann angefangen, eigenes Wallet zu entwickeln. Coinbase Wallet ist eines der quasi bekanntesten Wallets auch im Space. Und im letzten Jahr dann auch die eigene Layer 2 Blockchain Base auf Basis von Ethereum vorgestellt. Und ist mittlerweile auch die am schnellsten wachsende Layer 2 auf Ethereum. Und vom Geschäftsmodell sehr interessant, weil du an den Transaktionsgebühren beziehungsweise an der quasi ökonomischen Aktivität, die auf deiner Layer 2 stattfindet, verdienst. Das passiert durch die Anordnung der Transaktion. Das heißt, User stellen eine Transaktion, Coinbase verarbeitet diese und schreibt sie dann quasi auf Ethereum und hat einerseits dadurch die Kosten, die für sie anfallen, das Ganze dann auch auf Ethereum zu settlen, haben aber auch eine Marge zwischen den Kosten, die da anfallen und den Transaktionsgebühren, die der User bezahlt, die in die eigene Tasche quasi wandern und sind da jetzt schon auch ganz gut dabei. Dadurch, dass so viel Aktivität ist, auch auf Base stattfindet, verdienen da teilweise im Monat mehrere Millionen Dollar Umsatz. Das ist jetzt im Gesamtkontext immer noch wenig für Coinbase. Wenn man aber dieser Vision quasi Glauben schenken mag und immer mehr zukünftig auch Aktivität wirklich direkt selbst auf den dezentralen Anwendungen stattfindet, dann hat das natürlich sehr viel Wachstumspotenzial und ist einfach aus einer auch wirtschaftlichen Sicht super, super attraktiv, weil du am Ende relativ starke Fixkosten hast. Du hast natürlich die variablen Kosten im Sinne der Settlement-Fees, die an Ethereum bezahlt werden. Die werden aber immer geringer werden. Da hat man zuletzt auch das Upgrade 4844 vor wenigen Monaten, die Transaktionsgebühren oder die Kosten für Layer 2s auf Ethereum zu settlen deutlich gesenkt haben. Da wird sehr viel weiter dran gearbeitet, das noch weiter zu senken. Und dadurch kannst du das weiterreichen an deine Kunden, hast weniger Kosten, dadurch kann noch mehr Aktivität stattfinden, hast aber im Zweifel auch prozentual mehr Spread und kannst halt da ein gutes Geschäft aufbauen.
Ja, und der Umsatz hat sich tatsächlich verdoppelt. Also das läuft, scheint ganz gut zu laufen. Da stecken ein paar andere Sachen auch noch mit drin in dieser Bilanzposition, aber der Umsatz hat sich verdoppelt. Das heißt, scheinbar läuft dieses Geschäft mit Base ganz gut. Okay, dann lasst uns weiterziehen. Wir haben noch ein, zwei kleinere Geschichten. Mich, ich weiß nicht, ob du noch was zu Krypto sagen wolltest oder wollen wir einmal noch eine News aus dem digitalen Geldbereich machen?
Digitales Geld ist relevanter, als was El Salvador so im Hotelbau und im Bereich Real World Assets macht.
Okay, also falls euch das interessiert, ist eigentlich eher so ein bisschen witzig, dann googelt mal nach El Salvador und Real World Assets und Hotel. Im digitalen Geldbereich, eine Sache erwähne ich nur ganz kurz, weil es schon signifikant ist. Stripe hat sich nämlich dazu entschlossen, Stablecoins wieder zu integrieren als Zahlungsmittel. Das heißt, man kann jetzt wieder, Stripe ist ein Payment Service Provider, die sind bei ganz, ganz vielen, wenn ihr Zahlungen im Internet macht, ist da ganz, ganz oft steckt da Stripe dahinter, auch wenn die nicht so offensiv nach vorne auftreten, die sind Service Provider für Shops zum Beispiel. Und da werdet ihr jetzt die Möglichkeit haben, mit Stablecoins zu bezahlen in einigen Fällen. Das beginnt jetzt mit USDC und da werden sicherlich auch andere Stablecoins in Zukunft ongeboardet. Die hatten das früher schon mal, haben das dann aber wieder abgeschafft und jetzt wieder eingeführt und ist natürlich ein interessanter Case, dass dann jetzt Stablecoins auch so zum Bezahlen im Internet genutzt werden können. Dafür ist Stripe ein ganz, ganz wichtiger Enabler. Verwandt damit und was ich spannend fand und es wurde auch ganz schön diskutiert, war die News, dass jetzt Stablecoins das Transaktionsvolumen von Visa erreicht haben und gleichzeitig hat Visa einen Report veröffentlicht, in dem sie sagen, ja, aber dieses Transaktionsvolumen hat eigentlich nichts mit Transaktionen zu tun, das ist zu 90% sind das sozusagen Bots oder Transaktionen, die man nicht so wirklich vergleichen kann mit dem, was wir machen. Da wollte ich noch ein kleines bisschen reinzoomen, weil wie gesagt auch in unserer Telegram-Gruppe da darüber diskutiert wurde. Also erstmal die News war, dass die größten Stablecoins, nämlich Tether, DAI und USDC, genauso viel oder sogar mehr monatliches Transaktionsvolumen haben als Visa. Da sind wir so als bei über einer Billion Transaktionsvolumen. Das ist also schon echt signifikant. Dadurch sind sie auch größer als Mastercard oder PayPal zum Beispiel. That being said, wie gesagt, gab es dann diesen Bericht von Visa, die gesagt haben, ja, aber 90% dieses Transaktionsvolumens ist eigentlich überhaupt nicht vergleichbar und würden wir in der echten Welt nicht als Transaktionen bezeichnen. Und die haben dann auch so ein Dashboard herausgebracht und das verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist wirklich interessant mit Statistiken zu den Stablecoins, wo sie dann auch erklären, wie sie sozusagen diese Transaktionsdaten filtern, um dann wirklich zu echten Stablecoin-Transaktionen zu kommen. Warum muss man das ein Stück weit filtern? Und ich will denen da auch gar nicht widersprechen, dass das nicht Sinn ergibt, was sie da tun. Auf On-Chain gibt es ja teilweise Transaktionen, die einfach zwischen Smart Contracts stattfinden, die also Teil einer größeren Transaktion sind, wo einfach mal schnell was von A nach B geschoben wird, ohne dass das eine einzelne Transaktion wird. Oder ich bridge mal eine Transaktion, bridge ich von einer Blockchain auf die andere, wo ich dann zwei Transaktionen habe, die aber eigentlich eine sind. Also ganz, ganz viele Dinge, die man da beachten muss. Also es ist total okay, dass man das ein Stück weit filtert. Die haben sich da das Leben aber auch vielleicht ein bisschen einfach gemacht, weil sie gesagt haben, wir nehmen einfach alle Transaktionen raus von Parteien, die über 1000 Transaktionen im Monat machen oder die über 10 Millionen im Monat hin und her schieben. Also um auch diese großen Transaktionen zwischen Börsen und sowas rauszubekommen. Und da, Max, würde mich auch gleich deine Meinung mal interessieren. Da frage ich mich natürlich schon, ob sie da nicht sehr, sehr viel auch rausfiltern, was man durchaus als legitime Transaktion bezeichnen könnte.
Ich sehe das ähnlich wie du, dass ich erstmal begrüße, quasi, dass der Aufwand betrieben wurde und noch mehr Analytics rund um den Bereich Stablecoins eingeführt wurde. Ich glaube, das macht total viel Sinn und es macht auch total viel Sinn, das differenziert zu betrachten und nicht jeder quasi USDC-Tausch gegen T oder USDT quasi doppelt zu bewerten. Das macht total Sinn. Gleichwohl glaube ich, dass einfach Visa eine starke Sicht darauf hatte, was ist wirklich vergleichbar mit ihrem eigenen Business und darauf irgendwie versucht haben, jetzt Stablecoins zu begrenzen und meiner Meinung nach aber trotzdem auch die Bot-Aktivität oder die Aktivität auf Börsen einfach ein großer Use Case ist von Stablecoins und demzufolge auch mit in die Betrachtung eingezogen werden sollte, welches Volumen diese Stablecoins quasi auch abwickeln. Daher irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit, es sehr, sehr aggressiv zu sagen und rauszugehen. Stablecoins setzen genauso viel Volumen um wie das Visa-Netzwerk aktuell, aber ich glaube nicht, dass es gerade auch den Stablecoins gerecht wird, das auf 10% irgendwie runter zu relativieren. Daher cool, dass die Debatte losgesetzt wird. Auf der anderen Seite muss man auch quasi Visa zugute halten, dass sie ja jetzt nicht aus der Rolle des Kritikers oder des Zweiflers da heraus argumentieren, sondern selbst auch öffentlich schon mehrfach bekannt haben, dass sie Stablecoins als Technologie extrem interessant finden und da eigene Research betreiben und auch schon selbst eigene Technologie entwickeln und Anwendungsfälle erproben. Also das sei noch dazu gesagt, um so ein Stück weit auch die Interessen wiederzuspiegeln.
Absolut, und es soll auch auf keinen Fall Kritik an Visa sein. Die sind ja wirklich ein starker Player und engagieren sich extrem in dem Bereich. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, was aus diesem Bericht dann gemacht wurde. Und da ist Visa vielleicht nur bedingt dann auch schuld, dass dann gesagt wurde, 90% aller Stablecoin-Transaktionen werden durch Bots gemacht. Das war nämlich dann irgendwie die Headline, obwohl es also überhaupt nichts damit zu tun hat, wie die da filtern. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Diskussion wird weitergehen. Ich finde es auch gar nicht so sinnvoll, Visa und Stablecoins unbedingt miteinander zu vergleichen, weil die tatsächlich für doch sehr, sehr unterschiedliche Use Cases heute noch genutzt werden. Aber ich denke, das wird weitergehen, weil natürlich für so einen Datenprovider das auch immer eine coole Headline ist, zu sagen, hier, in dem Fall war es jetzt Nansen, hier, wir haben die Daten und Stablecoins sind größer als Visa. Das kommt dann immer ganz gut an. Gut, jetzt sind wir schon knapp über einer Stunde. Das heißt, wir können so langsam mal in den letzten Teil gehen und da geht es immer um die Fundstücke. Deswegen, Michi, würde ich dir mal den Ball zuspielen. Du hast einiges geleistet in den letzten Wochen und Monaten und hast eine Tokenisierungsstudie geschrieben. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich habe es gestern gesehen. Das ist ja echt ein umfangreiches Papier geworden. Also erstmal Glückwunsch dazu. Vielleicht kannst du uns da noch zwei Sätze dazu erzählen, was du da gemacht hast.
Ja, sehr gerne. Die Studie heißt Take-off der Tokenisierung 2024 als Katalysatorjahr der Tokenökonomie. Die Studie habe ich für und mit dem Ferry Cognitive Finance Institute geschrieben. Warum? Ich glaube, wir alle beobachten weltweit Momentum bei der Digitalisierung von Assets und Geld. Große Finanzakteure wie BlackRock treiben die Tokenökonomie voran und der Buy-in in diese Idee einer Tokenökonomie und um den Anwendungsfall von Ethereum verfestigt sich. Und konkret, die Studie analysiert eben die Trendbeschleunigung im Bereich der Tokenisierung. Also warum ist jetzt zum Beispiel RWA gerade dieses Jahr so hochgekocht in der Debatte? Die Studie liefert 4 Argumente, warum 2024 zumindest ein Katalysatorjahr ist und ein erstes Jahr eines weiteren Adoptionszyklus. Und die Studie gibt auch Empfehlungen darüber, ob und wie sich Investoren gegenüber der Tokenökonomie positionieren sollten. Wir verlinken euch die Studie gerne. Viel Freude bei der Lektüre.
Da müssen wir nochmal über den Markenbotschaftertitel für die Konferenz bei dir nachdenken. Das passt ja echt Faust aufs Auge.
Vielleicht hast du noch einen neuen Sponsor mit Ferry. Die müssen wir mal schauen, ob da was geht, Max.
Ja.
Gut.
Alex, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein YouTube-Video heute mitgebracht und zwar von Lynn Alden, die in diesem Video das den Namen trägt How Money and Banking Work and Why They Are Broken Today. Fasst sie ein Stück weit ihr Buch zusammen, Broken Money. Das haben sicherlich viele von euch schon gehört, vielleicht auch schon gelesen. Ich habe es auch hier liegen, ich kann es mal in die Kamera halten. Das seht ihr zu Hause jetzt leider nicht, aber ich lese das Buch auch gerade, bin noch nicht ganz durch und ich bin schon, auch wenn Lynn Alden, bin ich immer einer Meinung mit Lynn Alden, aber ich finde sie eine extrem faszinierende Persönlichkeit, die einfach unglaublich smart ist und sehr interessante Ansichten zum Geld- und Wirtschaftssystem hat. Deswegen höre ich ihr sehr gerne zu und lese auch gerne ihre Artikel und Bücher, weil ich immer etwas dabei lerne. Und hier fasst sie jetzt ihr Buch zusammen in einem Video. Das dauert, ich glaube, eine halbe Stunde, nagelt mich nicht drauf fest. Und für diejenigen, die vielleicht diesen dicken Schinken jetzt nicht sofort lesen wollen, aber trotzdem so die Messages von den Alten mal hören möchten, die können sich gerne dieses Video ansehen. Gut, Max, du hast auch ein Fundstück mitgebracht.
Ja, sehr kryptonativ von Kobe, ein neuer Blogpost. Kobe ist, für diejenigen, die ihn nicht kennen, einer der quasi bekanntesten Kryptoinvestoren im Space, schon seit vielen Jahren. Baut auch ein eigenes Produkt, wo es darum geht, neue Möglichkeiten Investoren anzubieten, auch an Private Rounds von Krypto-Projekten sich zu beteiligen. Und in diesem quasi Thema spielt sich jetzt auch sein neuer Blogpost ab. Und zwar um die Frage der Entwicklung auch der Token-Launches der letzten Jahre. Was haben wir da gesehen von ICOs über Airdrops, über neue Punktekampagnen, die dann irgendwann in den Airdrop münden? Und wie eigentlich, wenn man jetzt auf die letzten 12 Monate blickt und schaut, welche Tokens, welche Projekte sind neu lanciert worden, wie eigentlich diese Tokens zu Beginn uninvestable geworden sind, weil immer mehr Projekte mit einer sehr geringen Umlaufmenge an den Start gehen. Und man sagt dazu im Krypto-Sprech Low Float, aber High FTV, weil wiederum durch die geringe Supply am Anfang eine hohe Gesamtbewertung erzielt werden kann und du dann aber langfristig Abverkaufsdruck hast, dadurch, dass immer neue Tokens in den Markt kommen, deren Vesting quasi abläuft, Investoren dann auch ihre Tokens auf den Markt bringen. Und das beschreibt ja so ein Stück weit, wie da eigentlich die Evolution ist von Token-Launches und was mögliche Lösungen auch sein könnten, um das Thema anzugehen, wie aber auch die Interessenskonflikte gelagert sind, was Investoren angeht, was die Gründer der Projekte selbst angeht. Und das ist so eines der zentralen Themen gerade innerhalb der Krypto-Community.
Ja, danke euch für die Fundstücke. Werde ich mir gerne gönnen. Ja, Broken Money lese ich auch gerade und es ist halt der absolute Bitcoin-Pitch. Also es geht genau um dieses Problem. Unser Geldsystem ist kaputt und weniger darum, wir brauchen eine Token-Ökonomie. Nur weil wir heute viel über ETH und Tokenisierung gesprochen haben. Aber ja, werde ich mir sehr gerne ansehen und dann auch gucken, ob Video und Buch übereinstimmen. Ja, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Denkt dran, ihr könnt auch die Top 10 News nochmal bei Payment and Banking nachlesen. Denkt daran, zu Token Future zu gehen. Denkt daran, die Ferry-Studie zu lesen. Und geht in die Diskussion mit uns. Ihr könnt das tun auf LinkedIn, Twitter, in unserer Telegram-Gruppe und bei YouTube. Und das könnt ihr tun, indem ihr unsere Inhalte teilt, so ihr sie denn gut findet und liked. Ihr könnt uns abonnieren und vor allem, das finden wir am spannendsten in diesem hochdynamischen Space, kommentieren, sodass wir in den Diskurs kommen. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auch auf unserer Website bfrr.de. Danke fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao Alex, ciao Max.
Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Und vielen Dank Max nochmal fürs Vorbeikommen heute. Danke dir.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt: Do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.